Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei 1820, dem Abendjournal live bei Kontrafunk. Es ist Mittwoch, der 17. Juni, und diese aktuellen Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Die Innenministerkonferenz ist ausgerückt, um die Demokratie auszuhebeln. Man hat panische Angst davor, dass die Menschen in Deutschland die AfD mit zu vielen Stimmen ausstatten und diese dann an die Schalthebel kommen lassen könnte. So wie es in einer Demokratie eigentlich normal sein sollte. Zu den Inhalten und Ergebnissen dieser Konferenz spreche ich mit dem Juristen und ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Er ist eine schillernde Figur, zu der der inflationär benutzte Begriff umstritten ausnahmsweise so gut passt wie die Faust aufs Auge. Der vorgebliche Fernsehsatiriker Jan Böhmermann ist äußerst gut im Austeilen. Er zerstört liebend gerne Karrieren und Existenzen. Doch jetzt gerade musste er vor Gericht eine Niederlage einstecken. Eines der Opfer seiner Denunziation, Arne Schönbohm, klagte und bekam Recht. Er selbst wird uns in dieser Sendung seinen Fall erklären. In Rheinland-Pfalz verlas der neue Ministerpräsident Gordon Schnieder heute seine Regierungserklärung. Nach 35 Jahren SPD-Vorherrschaft fiel dieses Amt erstmalig an die CDU. Was wird sich ändern? Wird sich überhaupt irgendetwas ändern? Zu einer ersten Analyse haben wir den AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul eingeladen. Und den Abschluss unserer Sendung macht heute Oliver Gorus mit einem Kommentar zum 17. Juni 1953. Der Volksaufstand in der DDR wurde damals von sowjetischen Panzern und den Sicherheitskräften des SED-Regimes niedergeschlagen. Jahrzehntelang erinnerte ein nationaler Gedenktag an dieses Ereignis. Gorus wirft einen Blick auf die Bedeutung dieses Datums und fragt, welche Lehren daraus für die Gegenwart gezogen werden können. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Florian Machel. Und ich würde sagen, wir starten gleich los ins Inhaltliche zu unserem ersten Thema. Heute startete in Hamburg die 225. Innenministerkonferenz. Sie läuft noch bis Freitag. Auch wenn heute noch keine Beschlüsse vorliegen, sind Inhalte und Tendenzen klar. Unter anderem will man die AfD von jeglicher Form von Machtausübung fernhalten, falls sie in naher Zukunft auf demokratischem Weg einen oder mehrere Ministerpräsidenten stellen wird. Das ist die neue Normalität, die ganz neue Demokratie in Deutschland. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Juristen und ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Herr Machel.
Herr Maaßen, über die Innenministerkonferenz sind einige Themenkreise bekannt, zu denen kommen vielleicht später. Zunächst spannend ist aber, dass man wohl einige Tricks gegen die AfD geplant hat, falls diese in naher Zukunft eine Landesregierung anführt. Haben Sie dazu Erkenntnisse?
Darüber wird natürlich nicht offen gesprochen, aber vieles sickert ja nun durch. Also heute Abend werden die A- und B-Innenminister getrennt tagen. A-Länderminister heißt, das sind die SPD-geführten Ministerien, B-Länder sind die CDU-geführten Ministerien. Da wird natürlich heute auf der Agenda stehen, was machen wir, wenn die AfD am 6. September den Ministerpräsidenten und dann den Innenminister in Sachsen-Anhalt stellen sollte. Und morgen findet dann das Kamingespräch statt, wo A- und B-Minister zusammen vereint sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da wird das Thema sicherlich auch eine Rolle spielen. Es wird eine Rolle spielen, weil ich sage mal, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Die AfD hat eine gute Chance, wenn nicht sogar eine Wahrscheinlichkeit, in Sachsen-Anhalt am 6. September den Chef zu stellen. Und da stellen sich natürlich die A- und B-Länder die Frage, wie gehen wir damit um? Und die bisherige Haltung ist nach Möglichkeit ausschließen von jeglicher Regierungsmacht, ausschließen von einer Zusammenarbeit auf Bund-Länder-Ebene. Und ich denke, das wird jetzt das heiße Thema heute Abend, heute Nacht und morgen sein.
Sie sprechen von Diskussionen hinter den Kulissen, die ja eigentlich auch nicht offiziell bekannt gegeben worden sind. Eines der Themen soll sein, das Einstimmigkeitsprinzip soll aufgegeben werden, weil würde natürlich die AfD jetzt einen Innenminister stellen, könnte sie hier sehr viel bewirken. Was ist da dran und ist es in irgendeiner Form demokratisch, was da ist passiert?
Also ich denke, dass die Verfassungsjuristen und die Verwaltungsjuristen in den beim Bund, also im Bundesinnenministerium und in den Landesinnenministerium jetzt sehr intensiv darüber nachdenken, was man gegen die AfD noch alles im Köcher hat, was man rechtlich noch machen kann, jedenfalls bis in den grauen Bereich des rechtlich, kaum Möglichen. Da wird sicherlich über den Bundeszwang nach Artikel 37 nachgedacht, über die Bundesintervention nach Artikel 91 des Grundgesetzes. Das heißt, dass man die Polizei dem Bund unterstellen könnte, aber das sind beides Verfassungsnormen, die aus meiner Sicht hier nicht tragbar sind. Also selbst wenn man das Gesetz biegen wollte, es würde gebrochen werden aus meiner Sicht. Das ist nicht möglich. Sie sprechen jetzt die Innenminister- und die Fachministerkonferenzen an oder die, auch die Ministerpräsidentenkonferenz, inwieweit die AfD da ausgegrenzt werden kann. Hier handelt es sich um Konferenzen ohne jegliche Rechtsgrundlage. Weder in der Verfassung noch in irgendeinem anderen Gesetz ist die Zusammenkunft dieser Konferenzen vorgesehen. Aber trotzdem tagen die. Und die Tagung, die hängt immer davon ab, dass einstimmig entschieden wird. Und zwar deshalb, weil es um die Zuständigkeiten der Länder geht. Und jedes Land ist eben für das eigene Land verantwortlich und zuständig und kann nicht dominiert werden. Deswegen Einstimmigkeitsprinzip. Wenn jetzt tatsächlich entschieden werden sollte von den bisherigen Innenministern, man geht vom Einstimmigkeitsprinzip ab, muss ich sagen, ist das wertlos. Das ist deswegen wertlos, weil man dann ein AfD-regiertes Sachsen-Anhalt nicht dazu zwingen kann, mit Mehrheitsentscheidung eine Entscheidung der Innenministerkonferenz in Sachsen-Anhalt umzusetzen, weil es das Landesrecht betrifft. Sachsen-Anhalt kann sich nicht von diesem informellen, nicht gesetzmäßigen Gremium einer Innenminister- oder einer anderen Fachministerkonferenz vorschreiben lassen, wie es zu handeln hat. Beispielsweise, wenn also die Innenministerkonferenz entscheidet, wir wollen eine neue Polizeiuniform oder wir wollen jetzt neue Techniken für die Polizei oder die Feuerwehr einführen, kann Sachsen-Anhalt sagen, das bindet uns nicht, wir wenden das nicht an. Problematisch wird es dann für Sachsen-Anhalt nur dann, wenn es dann neue Standards sind und wenn Sachsen-Anhalt diese Standards nicht anwendet, dann nicht mitmachen könnte. Meinetwegen neue Funkfrequenzen für die Polizei, dann könnte Sachsen-Anhalt nicht mitmachen. Aber unter dem Strich wäre es letztendlich eine Entscheidung, die Sachsen-Anhalt nicht binden würde.
Sollte die AfD jetzt tatsächlich den Innenminister stellen, wird ja auch diskutiert, dass man die AfD von sicherheitsrelevanten Informationen ausschließen möchte. Gibt es dazu denn überhaupt Möglichkeiten?
Ja, dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Wir auf Bund-Länder-Ebene war mal für das Land Thüringen, ich meine, das war um 2012 herum, als noch Frau Lieberknecht Ministerpräsidentin war, Thüringen vom nachrichtendienstlichen Informationssystem abgeschaltet worden. Und zwar deswegen, weil Thüringen viele Informationen aus dem dortigen Verfassungsschutz öffentlich gemacht hatte und die Gefahr bestand, dass Thüringen auch die Interessen anderer Länder und des Bundes gefährden könnte, wenn immer geheime Informationen rausgegeben werden. Also damals ist Thüringen vom sogenannten NADIS abgeschaltet worden, nachrichtendienstlichen Informationssystem heißt das. Das war eine Art Ultima Ratio gewesen. Vorstellbar ist es, dass man dies auch gegenüber einem AfD-regierten Sachsen-Anhalt tun könnte, auch vielleicht nur eingeschränkt, dass man sagt, für den Phänomenbereich Rechtsextremismus bekommt Sachsen-Anhalt keine Informationen mehr. Bei der Polizei ist es wesentlich schwieriger, weil wenn Informationen nicht an Sachsen-Anhalt kommen oder von Sachsen-Anhalt nicht an die anderen Länder über das polizeiliche Informationssystem, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft in einem anderen Land oder auf Bundesebene darüber nachdenkt, die polizeiliche Zusammenarbeit mit Sachsen-Anhalt in einem solchen Fall einzuschränken.
Es gibt ja auch eine Kontroverse um einen sogenannten polizeilichen Datenraum, wo ja scheinbar in den letzten Jahrzehnten nicht möglich war, den in Ordnung zu führen. Und jetzt sagt man sogar hämisch, das ist gut so, weil eben dadurch die AfD nicht an Daten käme. Was wissen Sie über diese Kontroverse?
Also dieser Polizeicloud, dieser polizeiliche Datenraum sollte schon, ich glaube, der Anfang der 2000er Jahre etabliert werden. Wie so oft dauert, ich sage mal, in Deutschland, vor allem in der Bundesverwaltung, vieles länger, als man erwartet. Auch da ist es so, dass es länger dauert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben INPOL, das INPOL 9 hatte man das seinerzeit genannt, das polizeiliche Informationssystem, an das Sachsen-Anhalt wie alle anderen Länder und auch der Bund angeschlossen ist. Und da denke ich nicht, dass Sachsen-Anhalt da ausgegrenzt wird.
Insgesamt, diese Diskussionen, die jetzt geführt werden, gibt es nicht ein verheerendes Bild ab für die Demokratie in Deutschland? Welche Auswirkungen in das Vertrauen der Bürger hat man hier zu erwarten? Muss man nicht befürchten, dass die Bürger denken, dass die demokratisch gewählten Institutionen und Parteien überhaupt nicht mehr gleich behandelt werden?
Herr Machel, da haben Sie recht. Der Bürger ist der Wähler und der Wähler ist der Souverän und der Souverän entscheidet die Zukunft unseres Landes und nicht die Politiker. So ist es eigentlich bei uns im Grundgesetz angelegt. Artikel 20, alle Macht geht vom Volke aus und nicht von der CDU, der SPD oder von einzelnen Politikern. Und ich habe den Eindruck, die Parteien wollen einfach ihre Macht nicht an den Bürger zurückgeben. Und es interessiert sie letztendlich auch nicht, wie die Bürger entscheiden, weil sie sagen, egal wie die Bürger entscheiden, wir machen trotzdem weiter. Von daher die Entscheidung oder die Diskussion hier in Sachsen-Anhalt nicht zu akzeptieren, dass ein AfD-Ministerpräsident regiert und ein AfD-Innenminister ist zutiefst demokratiefeindlich. Es gibt in einer freiheitlichen Demokratie nur zwei Arten von Parteien. Die einen, die sind erlaubt und die anderen sind verboten. Und solange eine Partei nicht verboten ist, hat sie die gleichen Rechte wie alle anderen Parteien auch. Und das gilt für die AfD genauso wie für CDU und für die anderen Parteien. Nur dass CDU und SPD das nicht akzeptieren, zeigt, dass wir hier auf einem wirklich absteigenden Ast sind unserer freiheitlichen Demokratie. Wir sind auf dem Weg zu der sogenannten unseren Demokratie eines Erich Honecker, der gesagt hat, eine Demokratie kann es nur im Sozialismus geben. Den Sozialismus geben wir vor und das wollen wir gerade nicht. Und ich kann eigentlich auch nur appellieren, an die CDU-Politiker zur Vernunft zu kommen und zu akzeptieren, wenn es in Sachsen-Anhalt einen Regierungswechsel zur AfD gibt, den hinzunehmen, das wäre ein Zeichen jedenfalls von Demokratieverständnis. Das wäre ein Zeichen, dass unsere freiheitliche Demokratie doch noch funktioniert.
Ich habe noch eine lange Liste von Themen zur Innenministerkonferenz. Wir haben noch etwa 2 Minuten, um miteinander zu sprechen. Ich greife mir jetzt heraus, es soll darüber gesprochen werden, wie man der zunehmenden Gewalt rund um Fußballspiele Herr wird. Gibt es da sinnvolle weitere Maßnahmen, um dieses Problem zu lösen?
Das Problem ist eigentlich schon fast so alt, wie es die Bundesliga gibt. Spätestens in den 1980er, 1990er Jahren wurde immer wieder darüber diskutiert, auch über die Kostentragung zwischen Vereinen und den Polizeien. Ich glaube, man ist hier nicht wirklich weitergekommen. Man hat bei den Polizeien Fußball beauftragt oder Hooligans beauftragt. Man führt Gespräche mit den Vereinen. Es ist einfach erschreckend, dass man trotz all dieser Bemühungen hier wirklich nicht ernsthaft weitergekommen ist. Aus meiner Sicht liegt es eigentlich auch daran, dass die etablierten Parteien in der Hinsicht bei jeder Innenministerkonferenz, wo das Thema auf der Agenda steht, die Politik verfolgen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir wollen etwas ändern, eigentlich nicht so wirklich. Wir wollen vor allem niemandem wehtun und die Innenminister sind auch Sportminister, die wollen auch weiter eingeladen werden zu den großen Fußballspielen und deswegen versuchen sie sich immer zu arrangieren.
Ich nehme an, diese Erkenntnisse gelten analog zu weiteren Themen wie Abschiebungen straffälliger Ausländer und dergleichen. Alles Themen, die uns schon lange beschäftigen und wo schon lange nichts weitergeht. Zu den Inhalten der deutschen Innenministerkonferenz sprach ich mit dem Juristen und ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Hans-Georg Maaßen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Herr Machel.
18:20, das Abendjournal, jeden Werktag live bei Kontrafunk. Wer kennt ihn nicht, den ZDF-Obersatiriker Jan Böhmermann, der in seinem Magazin Royal schon zahlreiche Karrieren und Existenzen vernichtet hat? Alles nur Satire? Betroffene sehen das anders. Und die Schäden können verheerend sein. Herr Arne Schönbohm war Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, bis Böhmermann ihn ins Visier nahm. Er unterstellte ihm, große Nähe zu Russland zu pflegen. Schönbohm wurde freigestellt und versetzt. Er klagte und erhielt nun 4 Jahre später Recht. Über diese Vorgänge und die Person Böhmermann spreche ich jetzt mit dem Betroffenen selbst. Herzlich willkommen, Herr Arne Schönbohm.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Als der Herr Böhmermann Sie im Oktober 2022 öffentlich mit angeblichen Russland-Verbindungen in Verbindung gebracht hat, wie haben Sie in diesem Moment gedacht, was ist da in Ihnen vorgegangen?
Ja, ich habe das für vollkommen abstrus gehalten. Ich fand das auch irgendwie, es war ja keine Satire-Sendung, wie es immer gerne dargestellt worden ist vom ZDF, sondern es galt als eine Sendung, die etwas investigativ aufgemacht worden ist, also eher so im Sinne von Nachrichtenwert. Und ich fand das abstrus, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen vorher.
Ja, und die Folgen waren ja dann verheerend und kamen sehr schnell. Ich glaube, die Dienstfreistellung kam innerhalb weniger Tage, oder?
Ja, also die Sendung ist ja am Freitagabend gesendet worden. Am Samstag hatte ich nochmal Kontakt auch mit dem Innenministerium. Da wurde das alles sehr nach unten, ja, sage ich mal, gedämmt. Es hieß aber ganz klar, machen Sie keinerlei Pressearbeit oder so. Das läuft alles über das Ministerium. Und dann habe ich aber bereits am Sonntagabend, Nachmittag, also 2 Tage später, die ersten Berichte gelesen, dass meine Entlassung bevorstehen würde wegen dem Thema Böhmermann. Und die tatsächliche Freistellung von der Aufgabe geschah genau eine Woche später.
Und wann wurden Sie da das erste Mal auf dem Dienstweg kontaktiert von Ihrem Dienstherrn, wenn man so will, damit mal abgeklärt wird, was an den Vorwürfen dran ist?
Nein, also ich habe ja angerufen dort beim BMI und um ein Gespräch gebeten. Ich habe auch mit dem zuständigen Staatsherr gesprochen. Wir haben uns auch gut ausgetauscht und mit der Ministerin habe ich danach keinmal mehr gesprochen über diese Thematik. Sie war für ein Gespräch nicht verfügbar.
Gab es zu dieser ganzen Böhmermann-Sache eigentlich auch eine Vorgeschichte? Wurden Sie schon vorher mit diesem Thema konfrontiert oder attackiert?
Nein, noch nie. Sie müssen überlegen, meine Eltern sind ja in Bad Saar und Fürstenwalde geboren und sind dann in jungen Jahren, geflohen aus der SBZ praktisch und haben immer eine besondere Ferne gehabt, die gesamte Familie, zum Thema Russland und Kommunismus etc. Und da dann so etwas zu unterstellen in irgendeiner Art und Weise, gerade auch nachdem es basierte auf einem Vortrag, den ich gehalten habe, der explizit von höchster Ebene im Innenministerium freigegeben worden ist. Und darüber dann zu konstruieren, eine Russlandnähe und Nähe zu russischen Geheimdiensten, das ist bösartig und falsch, schlicht und ergreifend gelogen. Das ist das, was das Gericht festgestellt hat. Und darüber bin ich sehr dankbar.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, gab es aber zu jener Zeit auch eine Twitter-Gruppe, die da irgendwelche Daten geleakt, veröffentlicht hat, Vorwürfe in die Welt gestellt hat und die auch eng mit Jan Böhmermann verbunden sein soll. Wissen Sie da was drüber?
Ja, es gab es war ja ein großer medialer Hype, gerade nach der Sendung, ging auf einmal auf Twitter oder auf X, wie es ja jetzt heißt, ein großer Hype rum, also auch gerade von Ukraine-Befürwortern etc., von sogenannten Sicherheitsanalysten, die hunderttausende Follower gehabt haben, die dann auf einmal eine richtige mediale Blase geschaffen haben und alle Medien sind ja draufgesprungen. Sogar die Peru Times hat geschrieben, dass ich ein russischer Spion gewesen sei, der Sicherheitschef Deutschlands, Cybersicherheitschef Deutschlands. Und das basiert auf diesen Twitter-Nachrichten und der Kern von all dem war die Sendung von Herrn Böhmermann, die er als investigativ dargestellt hat.
Was ja interessant ist, wenn man sogenannten investigativen Journalismus vermengt mit einer angeblichen Satire-Sendung, hat Böhmermann während dieser ganzen Zeit der Gerichtsverhandlungen auch argumentiert, dass es ja alles nur Spaß war?
Ja, das hat das ZDF versucht zu tun. Und mein Anwalt, der Markus Hennig, der hat detailliert nachgewiesen, dass das eben nicht Spaß war, sondern aufgebaut war, auch an den roten Fäden, die in der Sendung zu sehen waren, wie, wo eines zum anderen kommt, praktisch wie ein großes Puzzlestück, ein großes Mysterium, was er versucht hat zu lüften. Er hat ja später auch den Grimme-Preis bekommen für seine investigativen Recherchen, was ja unvorstellbar ist. Und wie sich später durch eine Anfrage der AfD, ich glaube, war es, herausgestellt hat, hatte die zuständige Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Frau Seifert, auch mit Herrn Böhmermann zweimal vorher telefoniert, obwohl die eigentlich inhaltlich gesehen keine näheren Schnittpunkte haben. Protokolle dazu habe ich aber nicht gesehen und wurden auch nicht auf Beantwortung der Frage der AfD übersandt.
Wir haben jetzt herausgearbeitet, es wurde nicht vom Dienstgeber mit Ihnen korrekt kommuniziert, es wurde nicht nach Ihrer Meinung gefragt. Normalerweise sollte man in einer Demokratie meinen, dass sich alle Seiten rechtfertigen dürfen. Im Grunde genommen sind Sie ja vor vollendete Tatsachen gesetzt worden, obwohl spätere Untersuchungen ja überhaupt keine Belege gefunden haben. Das hat das Gericht jetzt auch festgestellt. Wie ist es jetzt mit Ihrer Rehabilitation? Ist die vollzogen worden oder kann man sagen, ja, Sie haben jetzt zwar recht gehabt, aber der Schaden bleibt?
Es ist so, wie Sie gerade geschildert haben. Also ich habe recht gehabt, aber der Schaden bleibt. Es ist ja nun mal so, dass, gut, die Ministerin ist nicht mehr da und viele andere Personen damals im Umfeld der Affäre sind auch nicht mehr da. Aber am Ende war es natürlich schon eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Die Familie hat darunter gelitten, das Umfeld auch natürlich. Und das ist ja nicht schön, am medialen Ring durch die Manege gezogen zu werden, Nasenring. So, und die Rehabilitation, ich wüsste gar nicht, wie die aussehen kann, weil Sie werden es immer im Netz dementsprechend finden, diese Sache. Und eine Entschuldigung oder etwas in der Art hat es weder von Herrn Böhmermann diesbezüglich gegeben, noch vom ZDF oder dem Intendanten selber.
Ja, da müsste man sich natürlich auch eine Gegendarstellung erwarten. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie erstritten haben. Das wäre ein interessanter Punkt. Aber eins interessiert mich zusätzlich noch. Der Intendant Himmler hat ja gesagt, Böhmermann hätte keine Falschaussage betroffen. Wie geht man damit um?
Relativ einfach. Wir haben daraufhin Herrn Himmler abgemahnt und haben gefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, strafbewehrt zu unterschreiben, was er dann auch im November gemacht hat.
Sie sagen, Sie haben gewonnen. Ja, Sie haben gegen Himmler gewonnen, Sie haben gegen Böhmermann gewonnen, aber im Endeffekt ist ja nie Geld geflossen, kann man sagen. Ich glaube, Sie sitzen ja sogar auf den Kosten des Verfahrens.
Ja, insgesamt hat mich der ganze Spaß rund 60.000 Euro gekostet. Das war vor allem das Verwaltungsverfahren. Das jetzige Verfahren des ZDF ist deutlich günstiger. Und da haben Sie recht, ich bleibe auf den Kosten sitzen. Aber der gute Ruf, der untadelige Ruf, die Wiederherstellung der Ehre praktisch, weil das war ja eher abschneidend, was dort geschehen ist, das ist, glaube ich, wichtiger. Und vor allem, ich hoffe auch, dass es eine Signalwirkung hat gegen das ZDF und gegen Böhmermann, das nächste Mal etwas vorsichtiger zu sein mit den Äußerungen, die man macht, weil es hat auch immer Konsequenzen und es sind meistens persönliche Konsequenzen.
Sind jetzt noch Verfahren anhängig, dass Sie auch zu einem Schadenersatz kommen können?
Nein, es sind keine Verfahren mehr anhängig. Es ist so, dass das Urteil jetzt gerade vom Anwalt Markus Hennig gelesen wird, geprüft wird und dann werden wir überlegen, was man noch weiter tun kann. Eine Revision ist ja nicht zugelassen, aber man kann gegen die Nichtzulassung der Revision noch Klage einreichen, ob wir das tun werden oder nicht. Das ist dann eine Sache, die der juristische Beistand bewerten muss.
Ihr Fall zeigt ja auf besonders tragische Weise, dass sogenannte Satireformate sehr starke Wirkung, politische Wirkung, gegenständliche Wirkung entfalten können. Denken Sie, es gibt ein System Jan Böhmermann, hinter dem vielleicht noch ganz etwas anderes steht? Zum Beispiel, dass er der verlängerte Arm von Geheimdiensten ist, von Interessen Dritter?
Das weiß ich natürlich nicht und lässt sich nicht beweisen. Aber es ist ja schon interessant, wen er wo wie versucht anzugehen. Und es sind immer, denke ich, beispielsweise an den Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft, den er als Rechtsradikalen darstellt. Der Nazi ist ja auch ein anhängiges Verfahren. Oder wo er mich versucht hat darzustellen in eine bestimmte Russlandnähe. Also ich glaube, es sind immer Typenpersönlichkeiten, entweder wo er, die er selber nicht mag, oder wo er eine bestimmte politische Agenda verfolgt. Es ist ja so, das vergisst man immer gerne auch, dass Herr Böhmermann ja auch mal Kandidat war für den Bundesvorsitz der SPD. Und das war ja kein Spaß, sondern es war ja durchaus ernst gemeint. Er hat ja verschiedentlich versucht, sich neu zu erfinden durch seine Popularität. Und ich glaube, dass er da auch schon bestimmten Interessen sehr deutlich dient.
Momentan steht Böhmermann ja in der Kritik, weil er in einer Sendung eine Behindertenwerkstätte attackiert hat. Jetzt traut sich scheinbar niemand mehr, dieser Werkstätte Aufträge zu geben, was diese in eine wirtschaftlich sehr schwierige Lage versetzt. Das ist zwar jetzt kein politischer Hintergrund, aber auch da hat sich das Ziel seines Spottes ja nichts zu Schulden kommen lassen. Sehen Sie da Parallelen?
Ja, ich glaube, es macht deutlich, es ist reine Willkür, jemand an den Pranger zu stellen. Und das Problem, was ich habe, ist, wenn das ein privater Sender machen würde, wäre der Aufschrei groß. Aber das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, finanziert durch einen Zwangsbeitrag. Und dafür es gibt journalistische Standards und die sind einzuhalten, auch im Bereich Satire oder investigativer Journalismus. Und das ist hier nicht der Fall und das ist für mich reine Willkür. Und es ist vor allem boshaft. Es ist eine boshafte Sendung, die dort letzten Endes ist und letzten Endes andere Menschen zerstört, wie Sie gerade geschildert haben, mit der Behindertenwerkstatt. Das ist schlimm.
Wenn Sie aus der heutigen Perspektive nochmal auf die gesamte Affäre zurückblicken, von den allerersten Vorwürfen bis über die Abberufung, bis zu den Gerichtsurteilen, welche Lehren sollten die Politik, die Medien, staatliche Institutionen und vor allem andere Betroffene daraus ziehen, wenn sich ein solcher Vorgang wiederholt?
Also zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man ein stabiles Umfeld hat mit meiner Frau und den Kindern und guten Freunden. Das war ganz, ganz wichtig. Das zweite Thema ist, ich glaube, Sie müssen sehr schnell juristischen Beistand haben. Und unterschreiben Sie niemals eine Erklärung, wo es drin heißt nach dem Motto, der Anwalt rechnet ab nach Stunden, auf Stundenbasis, weil das können Sie nicht bezahlen als normaler Beamter. Also am besten alles nur über eine Rechtsschutzversicherung ablaufen lassen. Und vielleicht last but not least, normalerweise erwarte ich, dass der Dienstherr sich auch vor die Beamten schützen stellt. Und hier ist deutlich geworden, dass das da nicht der Fall war. Wenn das nicht der Fall ist, muss man eben auch relativ schnell anerkennen, dass man eben nur alleine kämpfen kann und dann maximale Transparenz und klare Aufklärung und dann da auch mit allen möglichen Medien darüber sprechen.
Aber ich entnehme Ihren Worten, dass zumindest ein gewisser Rechtsschutz gegeben war.
Ja, ich habe das privat bezahlt. So sind ja die hohen Kosten entstanden und das war eben auf Stundenbasis. Allein in den ersten 8 Wochen sind rund 30.000 Euro alleine an Anwaltskosten aufgelaufen. In den ersten 8 Wochen. Das ist ein Teil des Erbes meiner verstorbenen Eltern gewesen. Und das ist natürlich schon hart, dass man das für einen Spott ausgibt, was einfach verbrannt ist. Das hätte ich also auch in den Kamin stecken können, hätte ich genauso viel von gehabt.
Das sind schon unvorstellbare Summen, die andere an den Rande des Existenzverlustes bringen können. Zu den Methoden des umstrittenen ZDF-Satirikers Jan Böhmermann, der gerne mal im Vorbeigehen ganze Existenzen vernichtet, unterhielt ich mich mit Herrn Arne Schönbohm. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.
Sie hören 1820, das Abendjournal live bei Kontrafunk. In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsident Gordon Schnieder heute seine erste Regierungserklärung abgegeben. Nach 35 Jahren mit SPD geführten Landesregierungen steht nun erstmals wieder ein CDU-Politiker an der Spitze des Bundeslandes. Welche Schwerpunkte hat er angekündigt? Welche Veränderungen sind tatsächlich zu erwarten? Oder bleibt vielleicht alles beim Alten? Darüber sprechen wir nun mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich hier Auskunft geben kann. Guten Abend.
Herr Paul, Sie haben sich diese Rede wahrscheinlich sehr genau angehört.
Ja.
Ich stelle auch wirklich gleich ganz global die Frage, haben Sie das Gefühl, es bleibt alles beim Alten oder wird es Änderungen geben?
Also unser Fraktionsvorsitzender Michael Büge hat ja heute nochmal, ich sage jetzt mal in schon fast mathematischer Weise, vorgerechnet und analysiert, welche Wahlversprechen die CDU im Landtagswahlkampf erhoben hat und welche dann, sage ich jetzt mal, am Verhandlungstisch verschwunden sind. Und seine Analyse stimmt natürlich. Die SPD hat die Wahlen krachend verloren, ist abgewählt worden, hat die Verhandlungen dann, ich sage jetzt mal, gewonnen. Und das bedeutet, dass sie ihre wesentlichen Positionen durchgesetzt hat. Die CDU ist zufrieden, das Ministerpräsidentenamt zu haben. Ich spreche immer spöttisch von dem Ministerpräsidentenamt als Benutzeroberfläche der SPD. Und das ist leider auch so. Und gerade in den wesentlichen Punkten, wo die Bürger eigentlich auf Veränderungen gesetzt haben, insbesondere nochmal CDU gewählt haben in der Hoffnung, dass sich grundlegend was ändert, sind natürlich getäuscht worden. Das haben wir heute im Landtag zur Kenntnis nehmen müssen. Und daraus werden wir auch unsere Schlüsse ziehen.
Spöttische Kritiker sprechen ja auch immer von einer Einheitspartei, dass es relativ egal ist, wer an der Spitze steht, man bekommt immer dasselbe. Gehen wir zu Ihrer Kritik an den zentralen Wahlversprechen. Die AfD hat der CDU ja schon vorgeworfen, dass viele dieser zentralen Wahlversprechen bereits in den Koalitionsverhandlungen aufgegeben oder gebrochen wurden. Was sind da die Zusagen, wo man das festmachen kann?
Also wir haben zum Beispiel im Bereich innere Sicherheit ja auch verlangt, dass die Kennzeichnungspflicht für Polizisten abgeschafft wird, die meines Erachtens immer mehr unter Druck geraten durch Straßenbanden, durch linksextremistische Szene, durch Verrückte und so weiter. Und wir wollen eben, dass das auch abgeschafft wird. Das ist in weite Ferne gerückt. Es wurde versprochen, die Straßenausbaubeiträge, die ja im Prinzip aus der Zeit gefallen sind, ein zentrales Wahlkampfversprechen der CDU abzuschaffen. Jetzt ist mittlerweile nur noch von einer schrittweisen Abschaffung die Rede. Die Bürger werden weiter belastet. Wahrscheinlich wird man dann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, eine fingierte unternehmen und dann sagen können, ja, es ist dann doch zu teuer. In der Bildungspolitik ist bis heute nicht die meines Erachtens fast schon verrückte Order des ehemaligen SPD-Bildungsministers zurückgenommen worden, dass eben unangekündigte Tests in den Schulen verboten werden. Das ist doch einfach völlig an der Realität vorbei. Da ziert man sich, da haben wir kein klares Bekenntnis gehört. Und vor allen Dingen, es wird weiter auch gerade im Bildungsbereich eben auf, ich sag jetzt mal, überkommene Konzepte gesetzt. Wir haben zwar jetzt eine, ich sag ja, mit großem Getöse angekündigte Ministerin, die für die Schulen und die Bildung zuständig ist, die von der CSU kommt, aus Bayern kommt, aber das auch wird sich auch als Wahlkampfgetöse erweisen. Deswegen können wir sagen, dass wir als Alternative hier in Rheinland-Pfalz zu dieser kleinen, großen Koalition sehr viele Profilierungsmöglichkeiten haben.
Bildungspolitik war ein sehr, sehr großes Thema bei dieser Rede. Es gibt ganz viele Eckpunkte, die hier angesprochen und versprochen wurden. Ich sage mal einige davon. Einschränkung privater Handynutzung an Schulen, Nulltoleranzpolitik bei Gewalt an Schulen, Einführung sogenannter Kompassklassen, um mit Schülern mit mangelnden Deutschkenntnissen etwas besser umzugehen. Ergibt das alles Sinn und ist das überhaupt umsetzbar?
Ja, also Rheinland-Pfalz, also wir erleben ja in der gesamten Republik einen regelrechten Absturz des Bildungsniveaus, was meines Erachtens auch mit der verfehlten Einwanderungspolitik seit 2015 zu tun hat. Wir sagen ja immer, ohne Migrationswende keine Bildungswende, und Rheinland-Pfalz ist in diesem Absturzszenario im unteren Drittel angelangt. Das heißt, was wir jetzt herausgehört haben, ist, dass sie im Prinzip an gewissen Dingen oder ich sag mal an den Grundströmungen festhalten wollen. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Es gibt jetzt, weil die, ich sag mal, sozialen Probleme, die Verhaltensprobleme, die Sprachprobleme an den immer mehr werdenden Brennpunktschulen immer größer werden, macht man jetzt sozusagen Familiengrundschulzentren. Und da haben wir schon im Ausschuss gehört, da kommen dann Eltern hin, die teilweise gar nicht Deutsch sprechen. Und die damalige Staatssekretärin von der SPD hat gesagt, dort will man den Eltern auch direkt helfen, im Prinzip Formulare auszufüllen, damit sie Stütze beantragen können. Daran will ja die GroKo hier festhalten. Und das ist alles das, was wir nicht wollen. Und auch dieses Bekenntnis mehr Leistung, mehr Leistungsprinzip, das ist meines Erachtens auch nur Wortgeklingel. Man muss eine Sache sagen, sie haben Lehrer zu Vielfaltsdompteuren gemacht. Und sie versuchen mit kleinen kosmetischen Änderungen jetzt dieses Szenario in den Griff zu kriegen. Das wird nicht funktionieren. Wir werden die nächsten Bildungstests wieder erleben und das werden wahrscheinlich wieder Tiefschläge sein.
Sie haben das Motto angesprochen, ohne Migrationswende kann es keine Bildungswende geben. Was ist damit ganz konkret gemeint? Wie soll so eine Migrationswende aussehen?
Also unser Bildungssystem, ich sage es jetzt mal ganz schroff, ist ja Teil unserer Kultur. Es sollte damals in erster Linie junge Deutsche eben ausbilden und bilden und auf den Lebensweg vorbereiten. Wir waren nie grundsätzlich gegen Einwanderung. Es hat ja auch immer Einwanderung gegeben, aber wir haben eben jetzt eine Einwanderung, die so massiv ist, dass wir in einigen Grundschulen, gerade in Ludwigshafen, der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund bei fast 90% auf die 100% zugehend ist. Und wir haben, muss man auch sagen, eine Einwanderung aus Ländern und Kulturen, bei denen Bildung nicht so den Stellenwert hat wie bei uns in Europa. Das muss man so deutlich sagen. Und daraus ergeben sich viele andere Probleme. Das heißt, bei uns, ich sage jetzt mal, der europäische Standard bedeutet ja, die Schüler lernen, wie man einen Kreis bildet, Mengenlehre. Sie lernen, was ein Frühstücksbrot, wie wichtig das ist, eine Pause einzuhalten, Pünktlichkeit. Wie bediene ich eine Fähre? Wie bediene ich ein Lineal? Da könnte man fast lachen, aber es ist eigentlich nicht mehr zum Lachen. Wir haben immer mehr Schüler, die das im Elternhaus nicht mitbekommen, die das auch nicht aufholen können. Und das deshalb dann in dem Grundschulbereich Dinge vermittelt werden müssen, die eigentlich das Elternhaus zu leisten hat. Und dann haben wir natürlich halt mit diesen ganzen Obstruktionen zu tun. Also das heißt, wir haben hier Berufsschulzentren, in denen sich auch so, ich sag jetzt mal, so eine Bandenstruktur gebildet hat und so weiter und so fort. Mehr Gewalt, mehr, ich sag jetzt mal, Unduldsamkeit im Unterricht, und das wirkt sich insgesamt auf die Bildungsleistung aus und das schadet auch den Schülern, die mitarbeiten wollen, die die Voraussetzungen erfüllen.
Ich habe jetzt bei dieser Rede den Begriff Remigration nicht gehört. Das ist natürlich wenig überraschend. Wir haben auch nichts über konsequente Abschiebungen gehört. Ist das ein Zeichen dafür, dass die CDU ihre angeblichen Positionen in der Migrationspolitik schon wieder aufgegeben hat?
Also die CDU klopft sich ja selbst auf die Schulter, indem sie auch auf CDU-Bund, also im Prinzip das Kabinett Merz, indem sie behauptet, dass diese Massenmigration, die wir ungebrochen ja hatten, seit 2015 wesentlich zurückgegangen sei. Sie ist zurückgegangen, aber immer noch wandern jedes Jahr Großstädte zu. Das heißt also, wir haben ein ungebrochener Zustrom eben aus Kulturen, die nicht immer als kompatibel erscheinen. Das muss man so deutlich sagen. Und heute in der Regierungserklärung hat man den Eindruck gehabt, dass man daran auch grundsätzlich nichts ändern will. Es wurde weder von Abschiebungen gesprochen, es wurde nicht von einer Schubumkehr der Einwanderung gesprochen, sondern die beiden Koalitionäre haben sich im Prinzip darauf zurückgezogen, eine grundsätzlich falsche Einwanderungspolitik nur besser zu verwalten und besser zu organisieren. Das ist aber nicht das, was die Bürger wollen, was die Mehrheit der Deutschen will, wie man in den Umfragen sehen kann. Sie will eine Schubumkehr, sie will deutlich mehr Abschiebungen und deutlich weniger Zuzug, sodass eben meines Erachtens eine grundsätzliche Migrationswende Platz greifen kann. Und das wollen sie eben nicht. Und das muss man auch sagen, das ist ein großes Ausrufezeichen heute gewesen.
Ein großes Problem jetzt nicht nur in Ihrem Bundesland, sondern generell in Deutschland ist die innere Sicherheit. Hier wurde angekündigt, dass man verbessern will. Wo sind eigentlich die größten Defizite im Moment, jetzt auch im Hinblick auf Frauen und Mädchen und Gewaltkriminalität?
Also Sie sehen das gar nicht als großes Problem. Ich bin ja, ich sage jetzt mal, auch durch meine kommunalpolitische Tätigkeit Großstadtexperte für Rheinland-Pfalz. Gut, allzu viele Großstädte haben wir nicht, aber wir haben viele Großstadtprobleme. Ich kann Ihnen sagen, dass zum Beispiel für Koblenz und für Ludwigshafen kann man sagen, dass bei Übergriffen, Gewalt gegen Frauen bis hin zur vollendeten Vergewaltigung die ausländischen Täter, also die Täter, die nicht deutsche Staatsbürger sind, deutlich überrepräsentiert sind, bis zu 34%. Auch wenn der Ausländeranteil wesentlich niedriger liegt. Und es sind immer die, ich sage jetzt mal, es fällt auf, das ist Afghanistan, die Herkunftsländer sind, das ist die Türkei ist, das ist Bulgarien ist und so weiter. Das ist in allen Großstädten gleich. Davon ist natürlich nicht die Rede, sondern das Thema wird einfach umschifft. Dabei ist es eben es ist nicht nur ein Problem der gefühlten Sicherheit, sondern das ist das, was Frauen und Mädchen hier uns in Rheinland-Pfalz gerade in den Großstädten sagen, dass sie Angst haben, auf die Straße zu gehen, vor allen Dingen nachts. Das ist nicht nur ein Gefühlsproblem, das ist ein tatsächliches Problem. Die Landesregierung hat das heute gar nicht angesprochen, aber ich kann Ihnen sagen, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der bei uns in unseren Gesprächen mit den Bürgern immer wieder aufschlägt, eben diese Schieflage in der inneren Sicherheit.
Die AfD hat mehrere Untersuchungsausschüsse angekündigt. Wie wollen Sie da starten? Was ist das wichtigste Thema?
Man hat uns ja mit einem Gespensterparlament, also es ist ein Parlament zusammengetreten nach der Landtagswahl, das gar keine Mehrheit mehr hatte. Das mag zwar formal juristisch korrekt gewesen sein, aber es ist eben nicht politisch korrekt, dass sozusagen abgewählte Mehrheiten die Verfassung ändern. Das war ja bei uns der Fall, um das Quorum so weit hochzusetzen, dass wir keine Untersuchungsausschüsse beantragen können. Die hätten wir beantragen können, und zwar aus eigener Kraft, aus eigener oppositioneller Kraft mit 24 Abgeordneten. Und wir hatten ja im Wahlkampf auch angekündigt, welche Untersuchungsausschüsse wir einrichten wollten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist meines Erachtens vollkommen ehrlich und normal, den Bürgern auch zu sagen, hier, wir sehen hier Aufklärungsbedarf, wählt uns, damit der umgesetzt werden kann. Das war einmal natürlich die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmenzeit, eine Herzensangelegenheit von uns. Da war der Antrag auf Untersuchungsausschuss fast fertig, der lag schon in der Schublade. Dann wollten wir untersuchen, eben diese ganzen roten Filzgeschichten. Also wir hatten ja hier so viele Fälle von Ministerialbeamten, die dann freigestellt worden sind, in ihren Ministerien rot geführt, die dann Wahlkampf für die SPD gemacht haben und so, muss man sagen, im Prinzip auf Steuerzahlerskosten agiert haben. Das wollten wir untersuchen. Ich persönlich, mir wäre sehr daran gelegen gewesen, eben meinen Fall in Ludwigshafen zu untersuchen, also im Prinzip zu klären, wer war daran an dieser Wahlvereitelung in Ludwigshafen beteiligt. Das sind alles wichtige Punkte, die hätten wir nach und nach eingespeist, seriös bearbeitet. Und ich denke, dass die Bürger ein Anrecht auf Aufklärung haben. Und ich kann nur sagen, wer das alles verhindern will, der zeigt nur, dass er was zu verbergen hat.
In Rheinland-Pfalz gab es heute die Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder. Darüber sprach ich mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Thank you.
28, das Abendjournal live jeden Werktag bei Kontrafunk. Der heutige 17. Juni 1953 war über Jahrzehnte ein wichtiger Feiertag in der Bundesrepublik, um des blutig niedergeschlagenen Volksaufstandes in der DDR zu gedenken. Seit 1990 gibt es ihn nicht mehr und inzwischen sind die Geschehnisse von damals mehr oder weniger aus dem Bewusstsein der Deutschen verschwunden. Oliver Gorus erinnert in seinem Kommentar deshalb an die Bedeutung dieses Tages und zieht Parallelen von den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen in der damaligen DDR zu denen in der heutigen Bundesrepublik.
Heute vor 73 Jahren, am 17. Juni 1953, war Ostdeutschland verloren und Mitteldeutschland besetztes Land. Die aus Moskau gesteuerte Sozialistische Einheitspartei Deutschlands war die eigentliche Besatzungsmacht. Der Feind kam aus dem Innern. Die Verhältnisse waren ähnlich wie heute. Es gab etatistische Übergriffe ins Privatleben, gelenkte Wirtschaft, regierungshörige und durchideologisierte Medien, Zensur und Cancel Culture, politische Justiz, Verfolgung und Zersetzung von Kritikern und massive Unterdrückung der politischen Opposition. Allerdings war das alles damals noch ausgeprägter, direkter und plumper als heute. Das elaborierte Doppelpassspiel zwischen dem Staat und den unauffällig aussehenden, aber staatsfinanzierten NGOs, der sogenannten Zivilgesellschaft, war noch nicht erfunden. Aber ein großer Teil der Bevölkerung wollte sich damit nicht abfinden, protestierte immer lautstärker und litt insbesondere unter der sozialistischen Planwirtschaft und den im Vergleich zu Westdeutschland immer deutlicher werdenden Wohlstandsverlusten. Eine knappe Woche vor dem 17. Juni hatte das SED-Regime in seinem Zentralorgan, der Journalismus simulierenden Zeitungsattrappe Neues Deutschland, auf sowjetischen Druck hin dem unzufriedenen Volk den sogenannten Neuen Kurs verkündet. Die Partei gab dabei zwar oberflächlich Fehler zu und lockerte den Druck auf Privatbetriebe ein wenig, stoppte die forcierte Kollektivierung teilweise und versprach mehr Konsumgüter, aber der Diktator Ulbricht nahm dabei nicht die Hauptsache zurück, nämlich die verhasste Erhöhung der planwirtschaftlichen Arbeitsvorgaben um 10%. Die hatte die SED im Mai verkündet, ohne die Löhne anzupassen. Für viele Arbeiter war das eine faktische und nicht hinnehmbare Lohnkürzung, ein sehr harter Eingriff ins Leben. Die Weigerung, das rückgängig zu machen, war die entscheidende Eskalation des Staats gegen seine Bürger, die den großen und seit langer Zeit gewachsenen Zorn im Volk zum Ausbruch brachte, was in den Tagen danach bis zum Volksaufstand am 17. Juni führte. Der Aufstand wurde bekanntlich mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Die überforderte SED-Führung rief die Sowjets um Hilfe und die walzten mit 20.000 Soldaten und Panzern durch die Städte. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. In 167 von 217 Kreisen der DDR galt das Kriegsrecht. Mit von der Partie waren ca. 15.000 Mitglieder der kasernierten Volkspolizei und die reguläre Volkspolizei. Bei Denunziationen, Verhaftungen, Verhören und in den anschließenden Prozessen halfen die Stasi und die SED Parteikader. Es wurde in die Menge geschossen, verprügelt, festgenommen und hingerichtet. 15.000 Demonstranten kamen in Haft, 50 kamen ums Leben. Von 1954 bis 1990 war der 17. Juni in Westdeutschland ein nationaler Feiertag. Heute ist er nur noch ein Gedenktag, der in der Breite der Gesellschaft aber nicht mehr begangen wird. Die Deutschen ziehen, anders als andere Völker, keine Widerstandskraft und keine Identität aus ihrem Aufstand. Sie verlieren im Nebel der Politik die Orientierung und den Überblick über richtig und falsch, gut und schlecht, gerecht und übel. Die Gräuel und das Unrecht des 17. Juni 1953 geraten langsam aber sicher in Vergessenheit. Je mehr die Verhältnisse heute sich nach und nach denen der DDR angleichen, desto weniger wird der Tag als Warnung vor Etatismus, Parteienherrschaft, Unterdrückung der Opposition, Sozialismus und Staatsterror begriffen. Tja, vielleicht wird er ja in Teilen Deutschlands irgendwann im Rahmen der Umdeutung aller Werte als Sieg des Sozialismus über den faschistischen Klassenfeind oder sowas wieder gefeiert werden. Thank you.
Sie hörten 1820, das Live-Abendjournal bei Kontrafunk, am Mittwoch, dem 17. Juni. Ich bedanke mich einmal mehr bei meinen fleißigen Kollegen im Hintergrund, in der Redaktion heute Anne Mücke, in der Technik Andreas Horn. Hören Sie 1820 jeden Tag, morgen Donnerstag, mit meiner charmanten Kollegin Silke Bunners. Wie geht es bei uns bei Kontrafunk heute Abend weiter? Ab 20 Uhr hören Sie eine Folge von Leselust. Es geht um den Roman Normanoid von Günter Kampf. Danach wird es klassisch in der Musikstunde mit Jennifer Larry. Und wer das neue Österreich-Magazin noch nicht gehört haben sollte, hat ab 22 Uhr noch einmal Gelegenheit dazu. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und zu unseren treuen Kontrafunk-Hörern zählen. Es verabschiedet sich Florian Machl. Ihnen allen noch einen schönen Abend.